ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Herzlich willkommen zu einer sehr besonderen Folge mit einem ganz besonderen Thema. Ich bin Moritz Kasserlet, grüße euch aus dem Studio in Hamburg. Und ihr hört diesen Podcast zum Beispiel in der ARD Audiothek und ich nehme euch dieses Mal mit nach Afrika. Wir hatten ja in der bisher letzten Tourfunkfolge auch über die geplante Straßenrad-WM dieses Jahr in Ruanda gesprochen. Und wir haben sehr viele Rückmeldungen von euch bekommen, zum Beispiel an tourfunk@sportschau.de, auch kritische. Viele von euch finden, dass wir zu oberflächlich darüber gesprochen haben. Und da haben wir uns gedacht, gehen wir doch mal in die Tiefe. Denn das ist ja ein Thema, das noch lange nicht abgehakt ist. Ich glaube, das wird uns noch sehr lange begleiten, auch im Radsport. Gerade hat die Bundesregierung die Hilfen für Ruanda eingeschränkt. Das Europaparlament fordert, dem Land die Straßenrad-WM wieder wegzunehmen, wenn es seinen Kurs nicht ändert. Und darum geht's. Uwe Berndt aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin fasst die aktuelle Lage mal zusammen.
Der Osten der Demokratischen Republik Kongo ist nach wie vor umkämpft. Ruanda unterstützt in dem Konflikt die Rebellengruppe M23. Sie hatte in den letzten Wochen mit Unterstützung von ruandischen Soldaten Gebiete im Osten der Demokratischen Republik Kongo eingenommen. Nach Angaben der kongolesischen Regierung wurden bei den Kämpfen seit Jahresbeginn mehr als 7000 Menschen getötet. Das deutsche Entwicklungsministerium verurteilt in einer Stellungnahme die Verletzung der Waffenruhe und kündigt als Konsequenz an, entwicklungspolitische Neuzusagen bis auf Weiteres auszusetzen. Betroffen seien Projekte im Bereich der Wirtschaftsförderung, des Klimaschutzes, der Energieversorgung und der Impfstoffproduktion. Dies bestätigte ein Sprecher des Ministeriums dem ARD-Hauptstadtstudio. Bis auf Weiteres sollen außerdem keine hochrangigen Vertreter Deutschlands an entwicklungspolitischen Veranstaltungen der ruandischen Regierung teilnehmen. Über die Zukunft von internationalen Hilfsprogrammen für Ruanda wolle man gemeinsam mit den Partnern beraten und nach einer angemessenen Reaktion suchen.
So, das sind die politischen Reaktionen. Es gibt aber auch sportliche. Die Strecke des geplanten WM-Straßenrenns, die führt nämlich nur ein paar Kilometer am Konfliktgebiet vorbei. Die belgische Mannschaft Total Quickstep hatte ihren Start bei der Tour de Ruanda gerade deswegen abgesagt, denn die letzte Etappe sollte einen ähnlichen Kurs haben und deswegen waren die Belgier nicht am Start. Mit dabei war das deutsche Kontinentalteam Bike Aid und Kapitän Vincent Dorn ist froh, dabei gewesen zu sein.
Ruanda ist ein total radsportbegeistertes Land. Es sind extrem viele Menschen an der Strecke. Ganz viele junge Menschen sind auf Fahrrädern unterwegs, transportieren Sachen. Es gibt viele Fahrradtaxis, aber es gibt auch viele Menschen, die sportlich Radfahren hier. Und im September soll ja die Weltmeisterschaft hier stattfinden. Ich glaube, dass es ein tolles Event wird, auch wenn natürlich das Ganze ein bisschen ambivalent ist. Einerseits, ja, habe ich es gesagt, es ist total Radsport begeistert und die Menschen hier hätten aus meiner Sicht verdient, an dem Radsport in der Welt zu partizipieren. Gleichzeitig ist die politische Lage natürlich nicht so einfach. Die demokratischen Strukturen sind nicht so gut. Es gibt fast keine Pressefreiheit und auch keine Opposition. Und deshalb, ohne das jetzt zu stark bewerten zu wollen, gibt es natürlich auch bestimmte Dinge, die hier nicht so gut laufen, die man auch benennen muss. Und nichtsdestotrotz halte ich es eigentlich für richtig, dass die Weltmeisterschaft hierher kommt, um dann eben auch Journalisten ins Land zu bringen, dass auch über die nicht so guten Dinge berichtet wird, aber auch natürlich die positiven Dinge rausgestellt werden können und die Menschen teilhaben an Radsport in der Welt.
Das war Vincent Dorn vom saarländischen Team Bike Aid, das übrigens die Mannschaftswertung in Ruanda gewonnen hat. Und jetzt begrüße ich hier im Tourfunk den Inhaber und Gründer des Teams, Matthias Schnapka. Hallo.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Und das ist natürlich ein Thema, wo wir mit unserem Team voll drinstecken. Und ja, ich hoffe, dass ich da einiges dazu aus unserer Perspektive beitragen kann.
Ich bin sehr sicher. Kurz für alle, du bist mir zugeschaltet aus Saarbrücken und wir kennen uns schon lange, weil Matthias ist nämlich auch jeden Sommer Teil des ARD-Tourteams, ein absoluter Fachmann, der auch schon viel gesehen hat von der Welt, von Afrika, auch von Ruanda. Wie oft warst du schon dort?
Also meines Wissens nach habe ich mich zweimal selber an der Tour de Ruanda versucht, da die sehr bergig ist. Ja, war das nicht immer ganz so einfach, aber trotzdem, das schmälert nicht im geringsten eigentlich die positiven Erinnerungen an Ruanda dank der Atmosphäre.
Ja, und ich habe mir sagen lassen, wenn du in einem anderen fremden Land bist, dann gehst du immer erstmal zum Friseur. Stimmt das? Und warum?
Ja, das ist so ein bisschen richtig, was wir tatsächlich eigentlich als ganzes Team so machen, dass wir, wenn wir ankommen in einem Land, wo wir noch nicht waren, dann ist der Friseur eine Möglichkeit, einfach so direkt, ich sag mal, zu den Menschen wirklich vor Ort einen direkten Bezug auf der Straße herzustellen und ein Gefühl für das Land zu bekommen. Das ist einfach ein ganz authentisches Erlebnis. Man kennt das ja bei uns, dass man auch so ein bisschen früher gesagt hat, der Friseur ist so, ne, der Psychologe der Straße, da erzählen die Menschen untereinander. Und genau das gibt halt einfach eine Möglichkeit, da nicht nur im Hotel zu sitzen, sondern direkt einfach so ein, ja, einfach einen ganz authentischen Kontakt mit jemand zu bekommen, der in dem Land lebt. Und da ergeben sich irgendwie immer super Gespräche. Also deswegen Friseurbesuch definitiv super Möglichkeit, ein neues Land zu erkunden als Einstieg.
Ja, und wir sprechen gleich noch über dein Projekt, Team Bike Aid. Das ist nämlich sehr spannend und hat ja auch unmittelbar damit zu tun. Wir reden auch gerne darüber, wie das Leben als Conti-Team so ist in Deutschland. Wollen euch aber ein bisschen was mit an die Hand geben, was Ruanda angeht. Was, du hast eben schon so ein bisschen angefangen zu schwärmen, hast du in Ruanda so erlebt im Zusammenhang mit dem Radsport?
Also zunächst mal muss man sagen, das, was wir in Ruanda erleben, das erleben wir nicht nur in Ruanda, sondern auch noch in anderen afrikanischen Ländern und darüber hinaus auch noch in Ländern außerhalb Afrikas, die wir in Europa nicht so unbedingt als Radsportländer auf dem Schirm haben. Und das ist für uns eigentlich eine, ja, der Hauptbegeisterung, was uns auch als Team antreibt, solche Rennen zu fahren. Klar, auch ich bin völlig begeistert von der Tour de France, liebe diese Atmosphäre, das, was wir dann am Mont Ventoux sehen, Alpe d'Huez sehen, was da sich abspielt. Das für uns aber einfach so Schöne ist, dass es überall auf der Welt in den entlegensten Gegenden eigentlich das gleiche Phänomen gibt, eben ein Land zur Bühne zu machen und dass ein ganzes Land einfach so ein Radsportereignis feiert und teilweise mit ähnlichen, teilweise sogar, das mag sich für den einen oder anderen ein bisschen überzogen anhören, aber sogar mit mehr Zuschauerzuspruch noch als bei der Tour de France. Und Ruanda ist eben eines dieser Beispiele, dass die Tour de Ruanda somit das größte gesellschaftliche, sportliche Ereignis des Landes darstellt. Und ja, dort zu fahren, das zu erleben, das ist einfach, das gibt jede einzelne Etappe, jede Minute im Prinzip Gänsehaut.
Ja, ist das wirklich so, wie wir uns das von der Tour kennen, dass die Menschen da an den Anstiegen stehen, in mehreren Reihen und die Leute nach vorne peitschen?
Ja, absolut. Also wie gesagt, Ruanda ist jetzt ein Land, die haben jetzt schon etwas eine, sagen wir mal, gewachsene Radsportkultur und da kann man das auch verstehen. Ich finde es dann teilweise noch spannender, wenn wir in Gegenden fahren, wo wir auch, ich sag mal jetzt, wenn man das ein bisschen einliest in die Radsporthistorie, sagen kann, das ist ein Land, das hat eigentlich überhaupt keinen historischen Zusammenhang zum Radsport. Die Bevölkerung, da passiert wenig Radsportliches vor Ort und dann fährt dort so eine Rundfahrt durch und ja, es sieht exakt aus wie bei der Tour de France. So ein ganz kleines Beispiel, Tour de Algerie, also Algerien-Rundfahrt im Hinterland. Stark männlich-muslimisch geprägte Gesellschaft, Radsport spielt dort wirklich als Sportart keine Rolle. Und man fährt durch die Dörfer und naja, man muss aufpassen, dass man da irgendwie heile rauskommt, weil es einfach zu viele Zuschauer sind.
Wahnsinn, ja. Du kennst Afrika gut, mit deinem Team willst du den Radsport auf dem Kontinent auch fördern. Wir reden immer so über den, ja, über den afrikanischen Radsport und Radsport in Afrika. Ist das überhaupt zulässig oder ist es doch viel komplexer und viel differenzierter?
Also wir haben das Anliegen als Team, ein Teil unseres Konzeptes ist eben die Förderung afrikanischer Radsportler. Das heißt, seit 10 Jahren haben wir Festplätze für afrikanische Sportler jedes Jahr. Und ein weiterer Teil ist eben, dass wir dort Rennen bestreiten und versuchen dann eben Material zu transportieren, was wir dort erleben, um einfach ein bisschen mehr Vielfalt aufzuzeigen, dass es eben, wie gesagt, nicht nur Alpe d'Huez gibt. Ich muss halt immer dazu vorschicken, wenn ich darüber rede, genau wie du jetzt gesagt hast, ich sage eigentlich immer, sich eine Meinung über Afrika zu bilden, die Zusammenhänge, das ist alles komplex, da gibt's kein einfaches Schwarz und Weiß, denn wir lernen hier zu wenig darüber. Afrika ist ein Kontinent, der aus vielen Ländern, vielen Ethnien, vielen Kulturen besteht und da muss man erstmal anfangen, sich damit zu beschäftigen. Und als letzter Aspekt dazu muss ich dann immer sagen, ich bin dennoch eben ein sehr privilegierter westeuropäischer Mensch, der in einem der reichsten Länder der Welt lebt, habe dort kurze Möglichkeiten des Einblicks, die halte ich für sehr authentisch und geben mir kurz eine Möglichkeit, mal den Blick zu verändern. Und dennoch beurteile ich es das einfach als Westeuropäer und das, finde ich, hat einfach seine Grenzen. Deswegen muss ich immer so ein bisschen vorsichtig sagen, das ist dann trotzdem auch nur wiederum meine individuelle Sichtweise.
Das wollen wir eben mal dazu sagen. Wir sind wahrscheinlich alle in einer privilegierten Situation und sehr weit weg von Afrika, aber eben auch von Ruanda. Und deswegen haben wir natürlich eine Menge Abstand und können vieles einfach auch gar nicht so richtig beurteilen. Aber wir haben dich ja jetzt hier im Tourfunk eingeladen, weil du eben schon sehr oft da warst und dich auch sehr damit auseinandergesetzt hast schon. Und du hast eben auch gesprochen darüber, dass von dieser Bühne gesprochen, auf der der Sport steht, auf der aber auch das Land steht. Nun macht Ruanda das ja auch natürlich aus einem gewissen Grund, will sich der Welt präsentieren als ein sportliches Land. Und das ist ja auch Teil der Kritik. Siehst du es wie dein Fahrer Vincent Dorn, der das ja eben sehr differenziert betrachtet hast? Oder welche Meinung hast du?
Ja, ich finde schon, dass man sich bei sportlichen Großevents zu Recht auch von journalistischer Seite immer kritisch damit auseinandersetzen sollte. Was sind die Hintergründe? Wie steht das Land da? Warum macht es das Land? Aber auch da, jedes sportliche Großevent und jede Sportförderung in jedem Land, auch in Deutschland, hat politische Hintergründe, politische Ziele. Wir fördern Sportarten wie im Wintersport, Bobsport oder so, weil wir dort eine sehr hohe Medaillenausbeute generieren können und nicht, weil das zum Beispiel ein mega großer Breitensport in Deutschland ist. Und wir holen auch Großevents her, die am Ende ja nicht entschieden werden, weil die Bevölkerung oder zum Beispiel ein einzelnes Unternehmen, Wirtschaft, privatwirtschaftlicher Sponsor das will, sondern es eine Fußball-Weltmeisterschaft findet nur statt, wenn es einen großen politischen Konsens gibt, dass wir das hier haben wollen. Also Sport und Politik, so weit der Sport immer sagen will, er will damit eigentlich irgendwo unabhängig davon stehen, das gibt es nicht. Sportliche Großevents sind voll politisch und das in Deutschland und genauso in Ruanda.
Hm. Ja, das ist aber auch genau der Vorwurf. Ich glaube, darüber sprechen wir spätestens seit der Fußball-WM in Katar. Ist es richtig, solchen Ländern die Bühne zu geben, die ja offensichtlich auch ein gesteigertes Interesse daran haben, vielleicht ihr Image aufzupolieren? Und Ruanda macht das ja auch, ne, mit Sponsorships im Fußball, ist Sponsor von Bayern München, Paris Saint-Germain, Arsenal. Das ist so dieses typische Sportswashing. Wie siehst du denn die Diskussion um die WM? Soll die da bleiben oder soll man Ruanda diese Wettkämpfe wegnehmen?
Ja, gehen wir mal zunächst erstmal nur vom Sport und von der Bedeutung. Wir können da mal ganz von Ruanda weggehen. Auch da, das ist sehr differenziert. Ich versuche mich dazu, so gut es geht, zu bilden und einzulesen. Aber gehen wir erstmal zu dem Kontinent an sich. Über was sprechen wir denn? Also wir sprechen über die erste Radsport-Weltmeisterschaft überhaupt auf dem afrikanischen Kontinent. Wir sprechen davon, dass praktisch knapp ein Fünftel der Weltbevölkerung, ich glaube 18,7% der Weltbevölkerung lebt in Afrika. Die Sportler dieser Länder, die seit auch knapp 100 Jahren an Radsport-Weltmeisterschaften teilnehmen, die mussten bisher immer von Afrika nach meistens Europa kommen. Und das sind enorme Hürden. Also gerade über Reisekosten wird ja jetzt viel diskutiert als berechtigtes Argument, dass unsere westlichen Verbände hier sagen, ja, das ist auch alles sehr aufwendig, das ist teuer. Ja, aber irgendwo lassen wir da eine ganz entscheidende Perspektive weg, weil da gibt es eben ja einen ganzen Kontinent, der seit 100 Jahren von dieser Weltmeisterschaft das von der anderen Perspektive ausgeschlossen hat. Niemand fragt die afrikanischen Verbände, wie die das seit 100 Jahren machen. Das sind das eher so journalistische Randnotizen, dass wir dann bei jeder Weltmeisterschaft auch mal den einen oder anderen Artikel finden natürlich, dass es zum Beispiel afrikanische Verbände gibt, die können noch nicht mal alle Sportler zu den Weltmeisterschaften bringen, weil sie gar nicht alle ein Einreisevisa bekommen.
Mhm. Ja. Also kurz zusammengefasst, die hohen Kosten sind natürlich ein Thema und vielleicht dann auch ein gefundenes und gern gesehenes Argument zu sagen, lass uns die WM da nicht stattfinden, das ist einfach viel zu teuer für uns. Die ganzen Fahrer, Fahrerinnen, auch Jugendfahrer müssen wir da runterbringen, in teuren Hotels unterbringen. Dir ist gerade wichtig zu sagen, okay, andersrum ist es aber für viele afrikanische Verbände seit jeher wahnsinnig teuer, an den Wettkämpfen beispielsweise in Europa teilzunehmen.
Genau, also soweit ich es hier gesehen habe, wir haben jetzt die 2025 wäre die 98. Austragung einer Straßenweltmeisterschaft. Das heißt, 97 Mal waren afrikanische Verbände vor der Herausforderung, aus ihren Ländern mit all den Schwierigkeiten, die Afrikaner haben, global zu reisen, zu einer Weltmeisterschaft anzureisen. Und da wäre eine erste afrikanische Weltmeisterschaft ja noch lang keine Gerechtigkeit. Das wäre bei eben ja knapp 100 Mal exakt 1%, wo eben auch mal die Fairness besteht, dass die praktisch zu ihrer, nennen wir es mal, Heim-WM reisen können. Also nur als ein Aspekt. Und die Weltmeisterschaft sozusagen jetzt mal dem Kontinent Afrika zu entreisen, das wäre ja, also alles, was sich bisher entwickelt hat beim afrikanischen Radsport, würde man damit ja, könnte man sagen, zertrümmern. Also jetzt mal noch ganz unabhängig von Ruanda betrachtet, sondern wirklich, worum es da auch im Ganzen für den Radsport in Afrika geht. Deswegen sehe ich da, ja, das fände ich eine sehr, sehr schwierige Sache. Es gibt mit Sicherheit Dinge, wo man kritisch hinschauen muss und das tatsächlich ja eigentlich bei jedem sportlichen Großevent und das ist auch die journalistische Aufgabe, sich diese Dinge anzusehen. Aber wenn man das mal so ein bisschen global ins Verhältnis setzt, also man darf Afrika nicht diese WM wegnehmen, man würde so viel kaputt machen. Das alleine, wenn man eben, man sollte die Menschen auf der Straße fragen, da bin ich wieder beim Anfang bei der europäischen Perspektive, ich rede von hier. Es geht hier um die Menschen in Afrika, die ihre Perspektive haben, ihre 100-jährige, sag ich mal, Erlebnis mit Radsport-Weltmeisterschaften. Die sollte man fragen, was das für sie bedeuten würde, wenn wir ihnen diese WM wieder wegnehmen.
Was würde das bedeuten für die Menschen?
Ja, also es gibt zum Beispiel eine Frau ja, die sich sehr im afrikanischen Radsport engagiert, Kimberly Coates aus den USA, die auch lange in Ruanda gelebt hat. Ihre Aussage dazu, die ich so ein bisschen eigentlich auch teile, wäre halt tatsächlich, damit würde man den afrikanischen Radsport fürs Erste wieder zerstören. Also wenn man diese WM jetzt wieder absagen würde. Denn klar, in dem Moment, wo die vergeben wurde, sind direkt viele kritische Stimmen hochgekommen, viele Fragezeichen, ist Afrika so weit, gibt es dort die Infrastruktur? Also jetzt ganz unabhängig von politischen Zusammenhängen, kann man ein Radrennen auf den Straßen dort ausrichten, ist die Hotelinfrastruktur da? Und das sind ja alles irgendwie so, ja, das ist, dass wir gewisse Narrative bedienen halt über Afrika, dass wir sagen, okay, da gibt's kein gutes Hotel, da gibt's keine gute Straße. Naja, wir fahren seit 10 Jahren die Tour de Ruanda, straßentechnisch, ja, weiß ich nicht so ganz, ob wir hier in Deutschland zum Beispiel im Moment mit unserer Straßeninfrastruktur besser dastehen.
Ja, das wäre meine Frage gewesen, bevor ich gleich nochmal auf das andere Thema zurückkomme, wenn wir schon mal dabei sind. Wie sind denn die Begebenheiten vor Ort?
Die sind innerhalb Afrikas, deswegen steht ja auch Ruanda da in einer besonderen Position, weil Ruanda jetzt ein Land ist, das eben seit 1994, seit dem tragischen Genozid dort, sich durchaus ja sehr stabil entwickelt hat. Und dementsprechend gibt es auch über Entwicklungshilfe natürlich, aber durchaus eben auch aus eigener Kraft hat Ruanda in den letzten Jahren im Verhältnis zu einigen Ländern drumherum ja durchaus eine ganz gute Entwicklung vollzogen. Und das ist auch der Grund, kann man natürlich sagen, warum sich die Tour de Ruanda entwickeln konnte. Sie gilt aktuell als das wichtigste, größte Radrennen Afrikas. Und ich kenne eigentlich niemanden, der dort vor Ort mitgefahren ist, der sagt, da kann man nicht Radrennen fahren, die Hotels sind schlecht oder so. Das ist alles in Ordnung. Also da sehe ich eigentlich überhaupt gar keine Probleme.
Mhm. Jetzt kommen wir nochmal zurück. Du hast hervorgehoben, was ein wichtiges Argument ja auch ist, was diese WM für die Menschen, nicht nur in Ruanda, sondern vielleicht auch in weiteren afrikanischen Ländern bedeutet. Nun sprechen wir aber ja doch gezielt über Ruanda. Und dieses Land ist in einem Krieg, beteiligt sich aktiv daran, hat keine Opposition, hat eine ganz schwache Pressefreiheit, Menschenrechte, die geschnitten sind. Ist es dann nicht normal, dass man darüber spricht, ob das sinnvoll ist, dieses Land dazu unterstützen, das Image aufzupolieren mit einer Straßenrad-WM?
Ja, absolut. Also da bin ich dabei. Wie gesagt, jedes sportliche Großevent sollte eben auch in der Berichterstattung seinen Anteil haben, sich damit zu beschäftigen, mit den Hintergründen. Das ist vollkommen richtig. Ich möchte auch gar nichts irgendwo sozusagen verharmlosen oder so. Aber man, gerade die Kritik jetzt eben an den Konflikt, der aufgekommen ist in Goma, da kann man von hier aus sich schnell eine Meinung drüber bilden. Aber die Dinge sind ja dann im Hintergrund und auch geschichtlich gesehen etwas komplexer. Und das ist ja im Prinzip immer so ein bisschen meine Rede, warum ich ganz auch persönlich einfach so ein Motiv habe, dass wir uns mit Afrika beschäftigen. Denn der ein oder andere mag das dann manchmal nicht mehr hören, aber es gibt eben eine Kolonialzeit und es gibt einen Rohstoffhunger. Und diese Dinge haben ganz, ganz akut immer noch etwas mit uns zu tun. Und wer sich in die Geschichte eben von Ruanda und dann auch des Völkermords einliest, der wird sich eben mit Hutu und Tutsi beschäftigen müssen. Der wird sich damit beschäftigen müssen, wie wir als deutsche Kolonialherren, dann später die Belgier, dort im Prinzip eigentlich eine ethische Spaltung vollzogen haben, die es zumindest in der Form vorher nicht gegeben hat, die dann am Ende zu diesen schrecklichen Konflikten geführt hat und die sich auch bis in die heutige Zeit fortsetzen. Und tatsächlich in dieser Region, gerade wo jetzt der Konflikt in Goma stattfindet, also nahe der Grenze zu Ruanda, das hat immer noch seine Ursprünge davon. Also wir waren 2014, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, auch bei der Tour de Ruanda. Und auch damals haben wir eben sehr viel über die Konfliktregion Ostkongo gehört. Wir haben die Militärpräsenz gesehen, als wir uns der Grenze genähert haben. Abends im Hotel hat man ja durchaus mal so Schüsse gehört und so. Und dann haben wir uns mit Ruandis vor Ort unterhalten und die haben gesagt, ja, müsst ihr euch mal mit Ostkongo beschäftigen. Das ist eine Region, die wurde militärisch noch nie stabilisiert. Die Zahl wusste ich selber nicht ganz. Ich war völlig erschrocken jetzt, weil wir ja aktuell natürlich zum Beispiel über die M23 als Rebellengruppe sprechen, die dort agiert. Also im Ostkongo sind seit Jahrzehnten um die 100 verschiedene Milizengruppen tätig. Es ist eine Region, die weit weg von der Kontrolle von der Zentralregierung in Kinshasa ist. Also das ist ein politisch extrem instabiles, fragiles Gebilde, wo es so viel Akteure gibt, so viel Interessen. Natürlich möchte man einfache, erklärbare Antworten, aber so einfach ist es dann doch nicht. Und dann muss man sich da einfach ein bisschen mit beschäftigen.
Nun ist das Thema Sicherheit aber ja auch ein großes. Das eben, also Sudan Quickset hat jetzt angegeben als Grund, nicht an der Tour de Rwanda teilzunehmen, dass eben die Strecke teilweise sehr nah dran ist an diesen Konfliktgebieten. Ist das ein berechtigtes Argument?
Sich damit auseinanderzusetzen, absolut. Also auch wir als Team und mit unseren Sportlern, wir möchten niemals in Land fliegen und da leichtsinnig sein, sondern wir führen immer vorher Gespräche und schicken den Sportlern Artikeln, sich da einzulesen, um da eine Meinung zu bilden. Aber was jetzt mal ganz konkret den Konflikt angeht, nochmal, ich möchte den in keinster Weise verharmlosen oder so, aber es war bislang kein Konflikt, der zum Beispiel auf ruandischem Territorium stattgefunden hat. Also eine Gefährdungslage in Ruanda selber gab und gibt es aktuell nicht. Und zu dem Zeitpunkt, wo jetzt auch die Tour de Ruanda begonnen hat, wir kennen einige Deutsche vor Ort, wir haben Kontakt mit der deutschen Botschaft in Ruanda, wir hatten im Vorfeld der Tour de Ruanda sogar eine Videokonferenz mit der deutschen Botschaft, um uns über das ein oder andere, über die Lage auszutauschen, und die ganz klare Situation war, dass es schon vor der Tour de Ruanda auch keine, also dass die Situation im Prinzip stabilisiert war, also die militärischen Auseinandersetzungen, die sind eigentlich zu dem Zeitpunkt schon beendet gewesen. Und im Prinzip haben wir eine halbwegs kontrollierte Situation in Goma. Nochmal, das ist im Kongo, nah an Ruanda dran. Aber es gab überhaupt gar keine militärischen Auseinandersetzungen auf ruandischem Staatsgebiet.
Okay, es sind ja auch noch ein paar Monate bis zur WM. Ich finde das wahnsinnig spannend, was du uns hier für Einblicke gibst, Matthias. Weil das sind so Perspektiven, die die wenigsten, glaube ich, von uns bisher hatten. Und deswegen finde ich es total wertvoll, dass wir dich dazu mal hören und wir darüber sprechen. Lass uns doch nochmal über dein Team sprechen. Bike Aid, 2009 gegründet. Mit der Mission, du hast es eben schon auch so angerissen, den Radsport in Afrika vielleicht unserer Kultur ein bisschen näher zu bringen, darüber zu sprechen, um den Radsport dort zu fördern. Was glaubst du, habt ihr seitdem erreicht? Wie zufrieden könnt ihr damit sein?
Also Bike Aid zu erklären und was uns antreibt, das ist immer so meine Schwäche, weil wir haben da echt irgendwie zu viele Ideen und das ist zu facettenreich. Ich muss mich dann immer auf ein, zwei Aspekte konzentrieren. Ich schweife da oft auch viel zu weit aus. So ein Ansatz, um das auch mal direkt praktisch nach Deutschland zu bringen. Also unser Team, ich komme aus dem Saarland, einer Gegend, die ja in den Hochzeiten des deutschen Radsports einiges erleben durfte. Wir hatten die Tour de France hier, der Giro d'Italia ist durchgefahren, die Deutschlandtour hat hier geendet. In St. Wendel hatten wir hier mehrere Jahre Mountainbike-Weltcup, Cyclocross-Weltmeisterschaft. Und dann kam es ja zu diesem Zusammenbruch des Profiradsports, aufgrund natürlich hausgemachter Probleme. Zu Recht stand der Radsport sehr in der Kritik in Deutschland. Und für die, die aber dennoch für diese Sportart emotional gefiebert haben, waren wir hier natürlich in einer Situation, so einfach ausgedrückt, Sponsoren, Öffentlichkeit, Medien haben sich vom Radsport abgewandt. Das war die deutsche Sichtweise. Dann hat man manchmal so überraschend festgestellt, ach, bei der Tour de France, da sind auch noch Zuschauer, wieso denn? Und dann kommt noch dieser weitere Aspekt dazu, was wir jetzt machen. Und weltweit gibt es eben auch überall Radsport. Und dann war eine Möglichkeit oder eine Erklärung, was wir da treiben, ist einfach zu sagen, gerade zu dieser Zeit, eben vor 10 Jahren sah das alles noch ein bisschen anders aus, fand ich das extrem inspirierend, zu entdecken, was Radsport auch weltweit begeistert, was das in einzelnen Ländern auslöst und was da auch für begeisternde, inspirierende Bilder zu transportieren sind, um eben aufzuzeigen, Radsport ist nicht tot und der kann noch viel mehr. ich will uns da bei weitem nicht überschätzen, das soll jetzt auch nicht zu groß klingen, aber trotzdem, dass wir mit unseren Bildern und mit unseren Erlebnissen auch zu diesem Zeitpunkt Radsportbegeisterung ein bisschen wieder zurück nach Deutschland bringen. Das hat sich seitdem zum Glück geändert. Ich denke, mittlerweile sind wir in Deutschland wieder auf einem sehr guten Weg. Es passiert was, es kommen relevante Sponsoren zurück in den Radsport. Wir haben eine Wiederaufbelebung der Deutschlandtour. Interessanterweise ja, sag ich mal, unter Schützenhilfe unserer französischen Nachbarn, da die ASO ja als Veranstalter der Tour de France dann in Deutschland den Markt ankurbelt. Aber wir haben mittlerweile eine andere Dynamik. Aber Ursprung eben teilweise unseres Teams ist zu sagen, wenn bei uns in Deutschland zu diesem Zeitpunkt wenig Profi-Radsport stattfindet, diese Sportart aber dennoch so unglaublich viele Menschen begeistert, lass uns die Begeisterung, die wir woanders finden, hierher transportieren und hoffentlich nochmal mehr Menschen irgendwo darauf aufmerksam zu machen, was Radsport alles leisten kann.
Und ihr seid ja auch gerne mal da, wo die Lage schwierig ist. Also über Ruanda haben wir jetzt ausführlich gesprochen. 2014 wart ihr kurz nach dem Maidan-Aufstand in Kiew. Warum so in diese Krisengebiete?
Ja, auch da, ich hader immer mehr damit, dass ich überlege, was machen wir da eigentlich und ist das so eine Schublade? Wir sind das Krisenradsportteam, das ist eigentlich nicht unsere Intention. Es ist aber einfach so, wie ich am Anfang gesagt habe, es gibt in den entlegensten Gegenden der Welt Radsport und wir freuen uns darauf, das zu entdecken und wir merken halt immer, wir fahren einfach oft in Länder, wo man von der Perspektive von hier aus sagt, da sollte man vielleicht jetzt nicht hin. Dann liest man irgendwie, sag ich mal, die Warnungen des Auswärtigen Amtes auf der Webseite. Und wenn das unsere jungen Sportler in ihrer Familie verteilen, dann werden die Großeltern direkt sagen, um Gottes Willen, Junge, da kannst du nicht hin, das ist gefährlich. Wie gesagt, nochmal, wir setzen uns dann aber trotzdem schon intensiv damit auseinander, wollen da nicht fahrlässig sein. Nur wir haben jedes Mal praktisch die Erfahrung, dass wenn wir vor Ort sind, und dann ja in dieses Land eintauchen dürfen, in das wir ohne Radsport nie gekommen wären, ist das eigentlich immer durchweg positiv gewesen. Und wir haben gemerkt, und genau dann, wann wir hier durch einzelne Ereignisse, die bei uns in den Medien dann das Bild über das Land prägen, dorthin fahren, dann entdecken wir immer dort eben, okay, das ist ein Ausschnitt, das ist ein kleiner Ausschnitt aus diesem Land. Und das wird den Menschen auf der Straße nicht gerecht. Und genau dann fühlen sich die Menschen auf der Straße oft irgendwo einseitig eingeengt im Bild über dieses Land. Und in, wie gesagt, in sehr kleinem Maße. Und dennoch schaffen wir dann eben eine Begegnung, dass junge europäische, deutsche Sportler in China, in El Ayun, in der Westsahara oder, wie du gesagt hast, in Kiew auf der Straße mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und wir merken, ist dann auch wieder so eine große Floskel, aber im Kleinen schaffen wir dann das, was der Sport ja eigentlich oft vorgibt, eben Brücken zu bauen. Brücken zu bauen in einem Umfeld, das eben sehr positiv besetzt ist, wo es wenig um Konflikte geht. Im Sport können wir diese Barrieren im Kopf abbauen. Wir beschäftigen uns nicht so viel mit Nationalitäten und Grenzen, sondern wir fahren Fahrrad auf der Straße, wie du ganz eingangs gesagt hast. Wir gehen zum Friseur, dann sitzen wir im Café und die Leute fragen, wo wir herkommen und wir interessieren uns für die. Und auf einmal ändert sich die ganze Denkweise über das Land. Also China ist auch so eine ganz spezielle Geschichte, über die ich super gerne halt immer erzähle.
Ja, gerne.
China, wie gesagt, ist ein sehr, sehr großes Land, das sehr, sehr maßgeblich unser Weltgeschehen mit beeinflusst, wo jeder glaubt, eine Meinung drüber zu haben. Nochmal auch meine Meinung und meine Eindrücke, die sind nicht irgendwo, dass die absolut dastehen. Aber wie viele junge deutsche Sportler haben die Chance, über ihre Sportart in China auf der Straße zu stehen, sich mit den Menschen zu unterhalten, im Gegensatz, sich ein Bild in den Medien über das Land zu bilden? Und dann fahren wir dort Radrennen. Auch da haben wir das gleiche Spannungsfeld. Wir fahren in China Radrennen. Warum? Weil der chinesische Staat, das Sportministerium, eben Sportevents veranstaltet, weil sie damit für sich als Staat eine Werbeplattform sehen, wie sie sich international positionieren können. Da kann man jetzt sagen, okay, wir lassen uns dann vereinnahmen von etwas, wo wir uns fragen müssen, können wir dahinter stehen? Aber nochmal, ohne dieses Sportevent kommen wir dort nicht hin und hätten diese Erfahrung nicht. Und dann denken wir immer, okay, das ist genau richtig. Das sind, wie gesagt, das sind kleinste Eindrücke, das sind kurze Begegnungen. Wir werden in so ein Land reingeworfen, fahren dort ein Radrennen, dann sind wir wieder weg. Aber trotzdem sind es jedes Mal unglaublich bereichernde Begegnungen. Und wie gesagt, im kleinen Rahmen können wir da ein bisschen was von unseren authentischen Eindrücken transportieren. Und wir merken das ja auch, was das unseren Sportlern bedeutet, was die davon mitnehmen. Und das halte ich einfach für sehr, sehr bereichernd. dass das oft dann irgendwo so Regionen sind, das ergibt sich einfach dadurch, dass wir da keine Berührungsängste haben. Also wir sind auch zur Ebola-Krise im Kamerun gefahren, wie du gesagt hast, in Kiew. Also da könnte ich dann eine ganze Reihe von solchen Ländern aufzählen. Das ergibt sich einfach darauf, dass wir ganz unvorgenommen einfach auf der Weltkarte schauen, wo sind interessante Radrennen, wo waren wir nicht. Das macht vielleicht mal, ist mal interessant, einfach da hinzufahren.
Okay, jetzt könnte man sagen, geil, die können sich das aussuchen, wo sie hinfahren, in Ecken, um das Fernweh irgendwie zu stillen. Aber du hast ja von Brückenbauen gesprochen. Von wo nach wo? Also von da zu uns, dass ihr eben andere eigene Eindrücke transportieren könnt, beispielsweise in einem Podcast wie dem Tourfunk?
Ja, absolut. Also in beide Seiten. Also wir sind in China oft in Provinzstädten unterwegs bei Radrennen. Also Provinzstädten ist ja dann hier immer mit Anführungsstrichen zu sehen. Die haben dann trotzdem eben 3 Millionen
Einwohner. Das ist immer krass, ne? Du hast Städte, die du nie gehört hast und 5 Millionen Einwohner.
Genau, Alter. Nur ich sag mal, das Saarbrücken von China, das ist dann eben eine Stadt, wo es tatsächlich kein westlicher Tourist eigentlich hinkommt. Und da fühlt man, da kann man dann auch übrigens auch mal so ein bisschen Perspektivwechsel nachvollziehen, wie fühlt sich das mal an, wenn man wegen seiner Hautfarbe eben anders betrachtet wird. Mhm. Das erleben dann unsere Sportler mal in China, wenn man in so einer Stadt mit dem Fahrrad über die Straße fährt und merkt halt einfach, man zieht eine unglaubliche Neugier auf sich, einfach weil man anders aussieht. Man kommt dann aber auch sprachlich nicht weiter, weil dort kein Mensch mehr wie Hello spricht vom Englischen. Und ja, auf jeden Fall interessant, aber wie gesagt.
Das ist in Frankreich aber auch nicht mehr, also inzwischen besser, aber da kommt es mit Englisch auch oft nicht weit.
Ja, das stimmt, ja.
So, ich habe dich unterbrochen, du wolltest eigentlich noch was sagen.
Nee, weil du gesagt hast, ja, in welche Richtung? Ich denke, das ist halt wirklich einfach eine Bereicherung in beide Seiten. Also nochmal, wir verändern die Welt nicht, das wollen wir und können wir nicht und das soll auch irgendwo nicht zu hoch aufgehängt werden. Am Ende sind wir ein kleines Kontinentalteam mit einer Handvoll Sportler und die fahren in der Welt Radrennen. Aber das, was wir dann da draus multiplizieren können und was wir an Rückmeldungen bekommen, was unsere Sportler mitnehmen, wie die das wiederum in ihr Umfeld tragen, das finde ich einfach hochinteressant. Vielleicht so ein anderes Beispiel, um das ein bisschen plastischer zu machen. Also auch ein Ansatz, der zeitlich eben mit unserer Teamgründung einhergeht. 2015 ist das Jahr, was wir in Deutschland so als die große Flüchtlingskrise bezeichnen. Und da kamen viele Menschen aus Eritrea nach Deutschland. Eritrea ist ein Land, vermutlich die Mehrzahl der Deutschen konnte das vorher auch auf der Landkarte nicht zuhören, geschweige denn, dass du hier Menschen triffst, die schon mal in diesem Land waren. Mhm. Das ist ein Land, was unter sehr großen politischen Embargo im Prinzip liegt, auch weil es dort schwierige politische Zustände gibt. Auch da gibt es kein Schwarz und Weiß. Ich habe mich dann mal, wie wir dorthin gefahren sind, damit beschäftigt. Befreiungskrieg mit Äthiopien und so weiter. Unglaublich schwierige Geschichte, die sich eben natürlich, die bis heute ihre Auswirkungen hat. Aber wir hatten eben die Chance, als kleines Radteam in Eritrea Radrennen zu fahren. Und Begegnungen zu schaffen, die so nie stattgefunden hätten. Und haben dann eine Möglichkeit gehabt, auch im medialen, in kleinen Möglichkeit wieder. Ich sage das vielleicht ein bisschen oft, aber ich will eben sagen, dass wir uns da auch nicht überschätzen wollen. Aber in Deutschland zum Beispiel eben einer Zeitung mal zu erzählen, übrigens, ich stand gerade in Eritrea auf der Straße, frag mich, wie es dort ist. Das mag nicht alles eben, wie gesagt, absolut beschreibend sein. Das ist auch nur unser Eindruck. Aber das war halt einfach super interessant. Und gleichermaßen haben wir hier überall eritreische Flüchtlinge gehabt. Wir haben Sportler in unserem Team aus Eritrea, die in ihrem Land Nationalhelden sind. Und wir haben dann zum Beispiel hier bei uns in Blieskastel Ausfahrten organisiert mit den eritreischen Stars aus der Heimat sozusagen und eritreischen Flüchtlingen hier, damit die einfach mal die Region auf dem Fahrrad kennenlernen, wo sie hier wohnen.
Hm. Stimmt es eigentlich, dass ihr Binyam Gemay haben wolltet und ihn fast bekommen hättet auch?
Ja, also man dachte, das ist natürlich eine schöne Geschichte, die ich gerne auch so stehen lasse, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da schon sehr weit geschritten waren. Also generell ist es so, dass wir ja im Prinzip jeden eritreischen Radsportler beobachten und als er so seine ersten Schritte im Profiradsport unternommen hat mit der Nationalmannschaft von Eritrea, sind wir auch über ihn gestolpert und da gab es auch schon mal einen kurzen Kontaktmoment. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir, glaube ich, genug afrikanische Sportler, haben uns nicht zugetraut, noch weitere zu nehmen, weil das halt ja Visa-Thematik, Reisethematik ein super komplexes Unterfangen ist. Und so wurde da halt nichts draus. Und ja, wenige kurze Zeit später haben wir dann gesehen, okay, jetzt mal rein sportlich gedacht, da ist uns natürlich eine Riesenchance entgangen.
Ja, kann man glaube ich so sagen. Der kommt ja aus Eritrea und Ist das eigentlich so, dass der wird über bei uns in Europa, so meine Wahrnehmung, als der gefeierte Afrikaner, der erste Etappensieger aus Afrika, ist das in ganz Afrika eine Galionsfigur oder tatsächlich dann doch nur in Eritrea?
Er ist für den afrikanischen Radsport, trifft das definitiv auf ganz Afrika zu, würde ich mal sagen. Also da, wir haben im Radsport ja auch ein bisschen eine andere Dynamik, zum Beispiel was Denken in Nationalitäten angeht. Also bei der Tour de France feiern ja auch Fans nicht so stark in Abgrenzung national, sondern man feiert einfach den Sport im Allgemeinen. Was ich einen schönen Aspekt des Radsport finde, dass wir da nicht zu sehr in Abgrenzung wir gegen andere denken. Und deswegen jetzt wieder mit der europäischen Brille würde ich trotzdem sagen, der Binyamin Gemay ist da auch eine Leitfigur für ganz Afrika, was er da für den Radsport erreicht hat. Eritrea, finde ich ein ganz spannendes Thema, sich damit auseinanderzusetzen. Und da bin ich dann auch immer wieder direkt dabei, dass ich sage, das ist mit aller Vorsicht, weil das ist eben meine europäische Sichtweise. Wir haben die Situation jetzt seit mehreren Jahren, dass dieses kleine Land Eritrea das erfolgreichste Radsportland Afrikas ist. Dagegen gibt es zum Beispiel ein Land wie Südafrika, die jetzt auch historisch schon mehrere Fahrer hatten, die wirklich auch international erfolgreich waren. Bis hin, dass es ja eben mit damals Kubeka, MTN Kubeka und wie sie dann auch immer weiter hießen, sogar ein eigenes World Tour Team dort gab. Eritrea dagegen ist ein ganz, ganz kleines Land, das wirklich, also muss man, vielleicht wieder so eine schwierige Aussage, aber das ist ein ganz, ganz armes Land. Da gibt es kaum Wirtschaftswachstum, Möglichkeit, ja irgendwo materiellen Wohlstand zu erlangen. Und dieses kleine Land führt praktisch mit einer unglaublichen Stärke den afrikanischen Radsport an. Dass da so ein Fahrer wie Binyam Gemay jetzt rauskommt, ist am Ende doch aber halt Zufall. Weil was da jetzt entstanden ist, ist ja, da kommt ein Fahrer, wo man irgendwo so sieht, das ist dann dieser große Begriff des Sports, wo man darüber forscht und niemand sagen kann, was ist es eigentlich? Er bringt einfach Talent mit. Ne, er fährt die ersten belgischen Klassiker und fährt dort, als würde er dort seit 20 Jahren fahren und jede Straße kennen. Das kann er sich ja nicht beigebracht haben, er war dort noch nie, sondern das ist dann pures Talent. Und so ein Fahrer stößt dann einfach nochmal eine ganz andere Dimension auf, wie das, worüber wir nochmal über den afrikanischen Radsport reden, dass das Talent körperlich, motivationstechnisch, könnte man fast sagen, ähnlich wie zum Beispiel in anderen Ausdauersporten vorliegt. Das ist ja historisch betrachtet immer genau diese Fragestellung. Man schaut sich einen Marathon in Europa an. Und dann sind dort Länder aus Sportler aus Ostafrika im Prinzip absolut übererfolgreich. Und dann sagt man, es ist eine Ausdauersportart. Und dann guckt man zur Tour de France, sagt, es ist auch eine Ausdauersportart. Aber warum sieht man dort eben kaum Sportler aus diesen Ländern? Und das hat vielfältigste Hintergründe. Und das liegt natürlich daran, dass der Radsport eine ganz andere Struktur hat. Man braucht einen Platz in einem Team. Es ist eine Sportart, die auch im Ergebnis anders abläuft, denn man muss technisch wissen, wie man Fahrrad fährt, man muss taktisch großes Verständnis haben und das sind natürlich Dinge, die wir in Europa über Jahrzehnte kultiviert und erlernt haben und entsprechende Erfahrungsstrukturen haben von ehemaligen Profis, die dann Trainer werden, das wieder weitergeben. Und was wir erleben ist, dass das Talent praktisch rein physischer Natur in Ostafrika für den Radsport genauso vorhanden ist, dass es aber noch ein längerer Weg eben ist, bis sich auch das Know-how dort so entwickelt hat, was ganz natürlich ist, weil einfach nicht so viel Historie davor liegt. Aber umso schöner ist es eben dann wieder zu sehen, Eritrea, wie gesagt, kleines Land. In Eritrea tun sich auch viele Sachen nicht so ab wie zum Beispiel in Ruanda, dass es da viele Europäer oder Amerikaner gibt, die da schon wahnsinnige Förderprojekte initiiert haben. Ich weiß nicht, in Ruanda gibt es mit Sicherheit mittlerweile um die 20, sagen wir mal, Radsport-Entwicklungshilfeprojekte von Europäern, von Amerikanern, die sind die Tour de Ruanda gefahren oder haben das Land bereist und sagen, das lohnt sich, das macht Spaß, das macht Freude, die zu fördern. Wie kriegen wir Material dorthin? Wie bekommen wir irgendwo Trainingsgeräte dorthin und so weiter? Eritrea hat das eigentlich alles nicht. Also da kommt man so einfach gar nicht rein.
Dann wären wir irgendwie wieder auch bei der WM, worüber wir ja hauptsächlich gesprochen haben hier. Da erkennt man schon, dass es doch auch durchaus wichtig wäre, wahrscheinlich für die Entwicklung, weil auch junge Menschen brauchen Helden, zu denen sie raufschauen können. Und da ist ja Binyamin Gemay ganz sicher einer. Und wenn der Radsport da strukturell irgendwie gefördert werden könnte, wäre das wahrscheinlich für viele Länder sehr, sehr schön.
Ja, also ich bin da weiterhin dabei, wenn man die WM jetzt zum Beispiel wegnehmen würde, wem schadet man damit am Ende oder was erreicht man da wird? eine Weltmeisterschaft oder ein Event dieser Ebene hat immer eine politische Komponente. Und jedes Land, das die ausrichtet, wird die praktisch als Marketinginstrument benutzen, um sich eben darzustellen. Und wenn wir das Ruanda wegnehmen, wird das, sag ich mal, für die Politik und den Präsidenten von Ruanda tragisch sein. Aber es wird für ihn persönlich vermutlich seine Lage nicht groß verändern. Aber die Menschen in Afrika und die Menschen in Ruanda, die auf diese Chance hinsehen, zu hoffen, damit auch mal ein globales Fenster zu haben, auch gesehen zu werden, das kann man nicht wegnehmen. Das wäre einfach nicht, der Schaden wäre um so viel größer.
Mhm. Lass uns noch mal kurz über Bike Aid sprechen. Das ist ja ein Verein. Und euer Team heißt auch so. Das ist ja auch Teil der DNA. Darüber werdet ihr erkannt. Nun haben aber eigentlich alle Radsportteams den Namen ihres Sponsors, ihr nicht. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Wie schafft ihr es als Kontinentalteam, also drittklassiges Team in Deutschland, so lange zu überleben?
Genau, ich hatte ja eben gesagt, du hattest mich schon mal ein bisschen nach Bike Aid gefragt. Ich habe eben diese Perspektive aufgemacht mit der deutschen Radsporthistorie, mit dem Saarland. Mhm. Das, was du jetzt fragst, ist praktisch zum Beispiel eben eine ganz andere Perspektive wieder da reinzuklären, was wir machen und warum wir es machen. Generell, das ist, denke ich schon, da gibt es schon ein bisschen öffentliches Verständnis für diese Diskussion, dass wir im Radsport ja, ich sag mal, eine relativ fragile, instabile Situation wirtschaftlich haben, was die Profiteams angeht. Die Profiteams haben exakt eine einzige Einnahmequelle, das sind deren Hauptsponsoren, die in der Regel, wie du sagst, eben im Titel sind. Das bietet kurzfristig natürlich eine unglaubliche Attraktivität, weil mit dem Namespon, also mit dem Namen im Teamnamen, also der Sponsor ist im Teamnamen, wird der Sponsoring-Name natürlich automatisch in jedem Zusammenhang des Teams erwähnt. Interessant ist aber eigentlich, wenn man das natürlich sich jetzt anguckt, Sportsponsoring und wo sind die größten Werte im Sportsponsoring? Auch würde ich schon sagen würde, in den letzten Jahren hat sich auch der Profi-Radsport weiterentwickelt und die World Tour-Teams haben ja mittlerweile durchaus relevante Budgets und die Stars der Szene gehen mittlerweile schon in gute Millionengehälter hinein. Der größte Wert im Sportsponsoring ist der Fußball. Und warum ist dieser Wert da und was ist der Wert? Das sind die historisch gewachsenen Strukturen der Vereine. Das ist der FC Bayern, das ist Paris Saint-Germain, das ist Chelsea, das ist Arsenal. Das sind Vereine, die in einer Gesellschaft verankert sind, mit denen sich Generationen von Menschen identifizieren. Und die wissen auch, in 100 Jahren wird das auch noch FC Bayern heißen. Wobei, kurze Klammer auf, ne, der wirtschaftliche Druck oder das Interesse der Sponsoren geht da natürlich, also auch der Druck ist vorhanden. Ne? Also ja. Ich komme wirklich nicht aus dem Fußball, aber ich weiß dann auch, Red Bull, was ist das dann? Leipzig?
Ja, offiziell ja Rasenball Leipzig.
Genau, also aber da gibt es natürlich, wissen. Sponsoren drängen natürlich in diese Richtung. Aber bislang sprechen wir davon, dass es im Fußball zum Beispiel eben Vereine sind und den meisten anderen Sportarten ja auch. Und der Wert des Sponsorings ist, soweit ich das jetzt benennen würde, was ja die eigentliche Definition von Sponsoring ist, das ist Image-Transfer. Das heißt, ich habe einen Wert geschaffen, mit dem sich Menschen identifizieren und der Sponsor bekommt davon was ab, wenn er sich damit irgendwo gemein macht. Im Radsport machen wir das genau umgekehrt. Wir übernehmen komplett eigentlich, wir werden praktisch zu dem Sponsor selbst. So ein bisschen despektierliche Ausdrucksweise ist halt, Radsport ist im Prinzip so eine Art Söldnertum. Das heißt, ein World Tour Team, jede Mannschaft im Profi-Radsport funktioniert so, für eine gewisse Zeit eines Sponsoring-Vertrags heißt mein Team XY, endet der Sponsoring-Vertrag, bleibt von diesem Team nichts übrig, gar nichts. Und das ist halt das, was...
Also von dem Namen, ne? Von dem Team.
Ja, aber auch von der Struktur. Also die Fahrer sind ja nur über den Vertrag dort. Es gibt keine Vereinskultur hinten dran. Es gibt kein Stadion, keinen Platz, wo der Verein zusammenkommt. Es gibt keinen Nachwuchs und so weiter. Das ist ja nur praktisch ein Konstrukt über diesen Sponsoring-Vertrag. Und dann wechselt der natürlich auch noch ständig. Das ist ja auch, ich habe euren Podcast letzte Folge gehört. Das trifft man aber natürlich oft, wenn man da Journalisten zuhört, dass die jede Saison auch nochmal am Anfang schwimmen, ja, wie heißt denn jetzt Team XY? Und da muss man dann die Frage stellen, ja, und wie machen das dann die Fans? Also mit welchem Team sollen die sich denn identifizieren? Sie identifizieren sich im Radsport eben nicht mit Teams, weil die Teams beliebig die Farbe und den Namen wechseln. Sie identifizieren sich mit der Sportart und mit einzelnen Sportlern, aber im Sinne einer Fankultur der Teams, das ist im Radsport schon sehr schwierig. So, ich habe jetzt nochmal lang ausgeholt, aber zu deiner Frage zurück, das ist eben ein weiterer Aspekt, den wir versuchen zu entwickeln, der wirklich nicht einfach ist, dass wir sagen, wir nennen ein Team nach einem echten Verein. Bike Aid ist ein gemeinnütziger Verein, wo jeder Mitglied werden kann, wo wir aktuell bei knapp 1200 Mitglieder sind. Da ist vom Nachwuchssportler bis zum Seniorenfahrer alles dabei. Die fahren Familientouren, die fahren Jedermann-Events, die fahren Mountainbike-Rennen und an der Spitze steht eben ein Profiteam. Und das versuchen wir zu entwickeln, dann unsere Basis so breit aufzubauen, dass das eben, dass diese Fragilität rauskommt. Und im Idealfall schaffen wir das, dass das Team und dieser das ganze Konstrukt, diese Basis darunter so viel Wert entwickelt, dass es für Sponsoren interessant ist. Das haben wir Stand jetzt gut entwickeln können, würde ich mal sagen. Also wir sind da selber ein bisschen stolz auf uns, dass wir durchaus unsere beiden Hauptsponsoren jetzt nicht ganz kleine Firmen sind, sondern durchaus Unternehmen, die national und international tätig sind und sich im Sportsponsoring entsprechend engagieren. Im gleichen Maße merken wir aber auch, dass wir da so langsam, was die Entwicklung angeht, an Grenzen kommen und dann immer mehr der Druck kommt, naja, wenn ihr da weiterkommen wollt, ja, wie sieht's denn mit dem Namen aus? Also, wie gesagt, das ist, bisher ist es 10 Jahre eine relativ geradlinige Entwicklung und wir sind da gut vorangekommen, aber da es im Profiradsport so gelernt und so gewohnt weiterhin ist mit diesem Namen, wird's echt sehr, sehr schwierig, wie wir weiterkommen.
Mhm. Ja, das klingt so. Das stelle ich mir auch total schwierig vor, die Sponsoren dann davon zu überzeugen, trotzdem Sponsor zu werden. Aber die Sichtbarkeit ist natürlich eine andere als bei anderen Teams, ne?
Genau, also ohne jetzt da die Namen zu nennen, aber wir haben genau diese Situation schon gehabt. Wir haben eine Airline als Sponsor, das war für uns ein gewisser Coup. Die waren tatsächlich zuvor ja Sponsor des Teams von Mathieu van der Poel. Mhm. Und dann kam ein anderes großes deutsches Unternehmen da rein, hat die ein bisschen rausgedrängt. Die wollten aber unbedingt auch in Deutschland weiterhin sichtbar sein mit einem Radsportteam und kamen tatsächlich dann mit uns in Kontakt. Und natürlich ging es um nichts anderes wie, ja, natürlich wollen wir jetzt dass das Team so heißt. Und diesen Sponsor dann zu sagen, ja, wir wollen über alles reden, aber das gibt es genau nicht, das ist den Sponsor natürlich komplett vor den Kopf stoßen und super schwierig, dann trotzdem den Ansatz zu finden, aber guck mal, unser Weg ist da ein bisschen komplizierter, aber am Ende profitiert ihr vielleicht etwas mehr von diesem Sponsoring, weil wir wirklich hier etwas wachsen lassen, was dann eben nachhaltig ist und was nicht sofort wieder weg ist.
Ich finde das total spannend, Matthias Schnapka, herzlichen Dank für deine Zeit, für die tollen Einblicke in euer Team, aber auch in den Radsport in Ruanda, in Afrika allgemein. Das war eine sehr spannende Reise und ich glaube, viele da draußen haben jetzt eine Menge gelernt. Danke dir dafür.
Vielen Dank für die Einladung. Und ja, wenn wir dem einen oder anderen da ein bisschen mitgeben können, mal den Radsport anders zu sehen, das würde uns echt freuen.
Und es gibt noch einen neuen Podcast in der Sportschau-Familie, der ist so.
Ich habe schon immer gesagt, dass ich nicht erst Kinder nach meiner Karriere in dem Sinne möchte.
Während meinem Studium, da hatte ich Angst oder Panikattacken.
Der Fußball ist eine tolle Branche, auch für Frauen.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Mit mir, Freddy Schürheck, hallo zusammen. In diesem Podcast besuche ich meine Gesprächspartnerin bei Ihnen zu Hause oder da, wo sie den Sport leben und an ihren Träumen arbeiten.
Am Ende ist so eine olympische Medaille das, was einem niemand mehr nehmen kann.
Mich interessiert, was mussten Sie für eine erfolgreiche Karriere in Kauf nehmen?
Man kann nicht alles sein, ne? Man kann nicht die Übermutter sein.
Und was können wir alle aus dem Sport fürs Leben lernen?
Zu hinterfragen, was kann man ändern und verbessern, das sind die Momente. Gut sein, das ist nicht schwer.
Unter anderem mit dabei Hockey-Olympia-Heldin Celine Orus, Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt-Gregor oder auch Welttorhüterin Almut Schuld, die als Kind noch bei den Jungs mitkicken musste.
Wenn ich dort ankam, hat man nicht im ersten Moment gemerkt, dass ich ein Mädchen bin, weil viele mit dem Vornamen Almut nichts anfangen konnten.
Sportschau F, der neue Podcast mit inspirierenden Frauen aus dem Sport.
Also hört auch gerne unbedingt rein. Ihr hört uns in der ARD Audiothek. Schreibt uns gerne an tourfunk@sportschau.de. Bewertet uns gerne. Abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und ganz wichtig, empfehlt uns weiter, wenn wir euch gefallen. Also das war der Tourfunk für dieses Mal. Die nächste Folge, kann ich schon sagen, erscheint am 24. März. Sehr spannendes Thema wieder. Da bereiten wir was für euch vor. Seid gerne dabei. Matthias Schnapka und Moritz Kasserlet sagen tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.